Herr Professor Dr. Christian Rainer Weisbach. Schön, dass Sie hier sind und über wertschätzende Gesprächsführung sprechen möchten mit mir. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und den Zuschauern von Zielbild.de etwas erzählen möchten über wertschätzende Gesprächsführung. Mein Name ist Jürgen Felber. Sie haben ein Institut, das Institut für wertschätzende Unternehmensführung. Das ist beheimatet hier in Frankfurt.
Ja.
Vielleicht sagen Sie da was dazu.
Es gibt seitens der Unternehmen immer wieder das Problem, dass Führungskräfte auf eine Position behoben werden aufgrund ihres Sachverstands und ihres Sachkönnens, aber nicht aufgrund ihrer Fähigkeit, Menschen zu führen. Mhm. Und wie man Menschen führt, und Gesprächsführung ist ja ein Teil der Menschenführung, müssen Führungskräfte oftmals erst nachträglich lernen, wenn sie schon auf der Position sind. Und was wir beobachten können, ist, dass wir mit Wertschätzung wesentlich eher Ziele erreichen, als mit jeder anderen Form zielorientierter Vorgaben. Interessanterweise sind viele Unternehmer so ungenau, dass sie Wertschätzung und Wertschöpfung gleichsetzen. Also unser Institut wird sehr oft als Institut für wertschöpfende Unternehmensführung betrachtet, weil es Unternehmern eben auf die Wertschöpfungskette ankommt. Und ich will aber gar nicht verhehlen, Wertschätzung ist auch eine Form von Wertschöpfung.
Jetzt stellt sich mir die Frage aus verschiedenen Gesprächen. Ich gehe davon aus, dass Sie das bejahen werden. Ich möchte die Frage trotzdem mal stellen, ist eine wertschätzende Gesprächsführung in einem normalerweise hierarchisch gegliederten Unternehmen überhaupt möglich?
Zweifelsfrei antworte ich mit Ja. Sonst würde ich ja nicht ein Institut für wertschätzende Unternehmensführung gegründet haben. Der Hintergedanke ist, dass Wertschätzung nicht heißt, dass ich einem anderen immer Recht gebe. Wir verwechseln sehr oft Wertschätzung mit der andere hat dann Recht und ich mache, was der andere will. Wertschätzung heißt nur, ich nehme den anderen mit seinen Belangen, mit seinen Interessen, mit seinen Zielen, mit seinen Wünschen ernst. Ich bin bereit, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich erwarte, dass mein Gegenüber im Gegenzug auch bereit ist, sich mit meinen Interessen, meinen Wünschen und Zielen auseinanderzusetzen. Wie dann der weitere Gesprächsverlauf geht, ist bei einer echt partnerschaftlichen Gesprächsführung nicht vorherzusagen. Wenn ich schon das Ergebnis kenne, das rauskommen soll, bin ich nicht mehr wertschätzend.
Also der will ja gerne bestimmte Dinge schon
vorab.
So hätte ich es gerne, das ist mein Ziel, das möchte ich erreichen. Und dann sagen Sie ihm jetzt, ja, lieber Herr Müller-Meyer, wenn Sie wirklich wertschätzend umgehen möchten, dann können Sie sich im Vorfeld für sich Ziele setzen. Aber ob das dann hinterher dann dabei genauso rauskommt, wie Sie sich das dann vorstellen, das müssen Sie dann schon offen lassen.
Genau so, das muss ich dann offen lassen. Mhm. Und es gibt Situationen, die müssen offen bleiben, weil ich erst im sich entwickelnden Gespräch herausfinden kann, wo sind denn überhaupt die Neigungen, die Interessen, die Ziele meines Mitarbeiters? Kann ich womöglich über andere Entscheidungen zu einer viel günstigeren Lösung kommen? Aber ich will gar nicht verhehlen, es gibt auch Bereiche in der Unternehmensführung, die sind nicht diskutierbar. Über Sicherheit kann ich nicht diskutieren. Da gibt es Vorschriften, die müssen einfach eingehalten werden. Dann sollte ich die aber auch nicht in einen Dialog packen, sondern das sind Vorschriften, die müssen eingehalten werden. Also ganz banal, wenn wir beide jetzt, Sie sind Mitarbeiter und in meinem Betrieb ist Arbeitsbeginn 8 Uhr und das ist so, dann können wir darüber nicht diskutieren.
Schade.
Sie haben die freie Wahl, sich einen anderen Betrieb zu suchen.
Ja, genau. Also wertschätzen heißt nicht, dass man keine Klarheit hat, sondern wertschätzend heißt eben, dass man in den Dingen, wo tatsächlich Möglichkeiten besteht, da auch entsprechend offen sein sollte, sonst wäre es keine wertschätzende Haltung.
Ich bleibe mal bei diesem sehr banalen Beispiel des Arbeitsbeginns. Wenn Sie sich darauf einlassen und sagen, nö, trotzdem der Betrieb reizt mich, ich will da mitarbeiten, ich beiß in den sauren Apfel, morgens um 8 anzufangen, steht es Ihnen jederzeit frei, für Ihr Interesse einer späteren Arbeitszeit, ich sage jetzt mal 9 Uhr, sich stark zu machen. Und gegebenenfalls in einem längeren Prozess sowohl die Kollegen als auch ihren Vorgesetzten zu überzeugen, dass 9 Uhr gewinnbringender ist für das gesamte Unternehmen. Mhm. Dann werden wir das ändern und eines Tages haben sie ihre 9 Uhr erreicht Und ich habe mich überzeugen lassen, dass wir tatsächlich mehr Gewinn erwirtschaften, wenn wir um 9 anfangen und dafür abends eine Stunde länger arbeiten.
Also in dem Fall wäre es schon verhandelbar.
Ja, aber der entscheidende Punkt ist, Sie können bis zu dem Punkt, da wir an der Arbeitszeit was ändern, nicht eigenmächtig mal später kommen.
Ja, also das ist dann am Ende, muss dann auch eine Vereinbarung stehen, beziehungsweise so läuft es im Moment und das ist eben so. Wenn der Mitarbeiter dann daran was ändern möchte, dann muss er entsprechende Gremien auch durchlaufen, sonst wäre der Mitarbeiter derjenige, der versucht, durch die Wand zu rennen.
Jede Regel ist verhandelbar. Bis sie geändert ist, gilt sie. Und das ist etwas, was Mitarbeiter auch zwangsweise einsehen müssen. Eine Regel kann ich nicht eigenmächtig außer Kraft setzen.
Also ich beobachte in Unternehmen entweder so eine Art, ich will niemandem wehtun, oder eine Art, so wird's gemacht und nur so. Erläutern Sie gerade nochmal das Konzept, das Sie vertreten, ja, für Unternehmen. Sie sagen, das ist sogar wertschöpfend. Im Endeffekt charakterisieren Sie es gerade mal, weil da ist sehr viel Unsicherheit, habe ich den Eindruck. Einerseits, wie gesagt, der Kuschelmanager und dann die autoritären Manager.
Und betrachten wir gleichzeitig noch die Seite aus Mitarbeitersicht. Der Mitarbeiter möchte ganz gerne bestimmte Freiheiten. Die nimmt er sich aber einfach heraus. Und das ist ein Regelverstoß. Und ein Regelverstoß ist eine Verletzung des Arbeitsvertrages und muss entsprechend geahndet werden. Sonst tanzt der Mitarbeiter mir auf der Nase herum. Konkretes Beispiel, ein Unternehmen, für das ich lange Zeit gearbeitet habe, er hatte einheitliche Betriebskleidung für den Messebesuch auf der CeBIT. Und die Mitarbeiterin Hannelore X hat nun keine Lust, dieses Firmenkostüm zu tragen, weil sie findet, dass ihre Figur dabei unvorteilhaft zur Geltung kommt. Da steht ihr auch zu, das so zu empfinden. Was sie versäumt hat, war rechtzeitig, sie wusste Wochen, Monate vorher, so eine CeBIT ist ja nun mal alle 2 Jahre und man weiß, ich werde auf die CeBIT entsandt, also das weiß man spätestens 3 Monate vorher. Am Tag vor dem Abflug nach Hannover spricht sie den Chef an und sagt, Sie erwarten doch hoffentlich nicht, dass ich im Kostüm erscheine. Und mit diesem Satz hat sie eigenmächtig versucht, das Zugeständnis ihres Chefs zwischen Tür und Angel am Tag vorm Abflug zu erreichen. Das war ein eklatantes Verstoßen gegen wertschätzende Regeln. Sie hat damit ihren Chef nicht ernst genommen.
Also hier sprechen Sie davon, dass der Mitarbeiter natürlich auch wertschätzend gegenüber seinem Chef und den Regeln sein muss, die ja bekannt sind. Und wenn wirklich was verändert werden soll vom Mitarbeiter her, wenn er sagt, kann man das nicht anders machen, das macht vielleicht auch Sinn aus diesen reellen Gründen, dann sollte der Mitarbeiter auch wertschätzend entsprechend gegenüber dem Chef sein und sagen, Moment mal, wir haben jetzt noch ein halbes Jahr, können wir da nicht was anders regeln,
genau,
wegen diesem oder jenem Punkt.
Und in dem Moment muss man den Mitarbeiter auch ernst nehmen. Womöglich kann man sich in 3 Monaten auf ein anderes pfiffiges Firmenoutfit einigen. Vielleicht wäre tatsächlich ein poppiges T-Shirt und eine Jeans passender gewesen bei diesem Produkt. Will ich gar nicht in Abrede stellen. Nur man kann das nicht kurzfristig und im Alleingang. Und hier hat der wertschätzende Vorgesetzte zu der Mitarbeiterin gesagt, Sie scheinen aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht kenne, das Firmenkostüm für sich nicht zu akzeptieren. Oh ja, und ich habe eine einheitliche Kleidung vorgesehen.
Einerseits, andererseits, die Position der Mitarbeiterin steht
da. Das kann ich auch ernst nehmen.
Kann ich sagen, das ist Ihre Position, Sie möchten das so und jetzt fühlen Sie sich vielleicht enttäuscht. Wenn ich sage, gleichzeitig möchte ich, dass wir heute diese und jene Kleidung tragen, sprechen Sie mich nochmal an für die Messe in 2 Jahren.
Und es kommt noch etwas hinzu. Ich billige der Mitarbeiterin durchaus zu, dass sie das Firmenkostüm widerwillig trägt. Das steht ihr zu.
Ja.
Ich kann nicht erwarten, dass sie es auch noch mit Freuden trägt. Also von daher ist es auch eine Form des Respekts, als dieser Vorgesetzte es geschafft hat, zu sagen, Sie haben Gründe, die gegen das Tragen dieses Firmenkostüms sprechen. Sie mögen das nicht. Das kann ich respektieren. Das heißt ja nicht automatisch und deswegen dürfen Sie morgen im Privatkostüm kommen.
Das
wäre die Kuschelführung. Konfliktscheu und ich will mich ja nicht mit der Mitarbeiterin anlegen und die soll sich ja wohlfühlen und das ist laissez-faire bis zum Anschlag. Und autoritär wäre, wenn er jetzt sagt, und ob ich das erwarte. Sie kennen die allgemeinen Vorschriften. Und wenn Sie sich nicht dran halten, kommen Sie morgen nicht mit. Damit nimmt er Sie nicht ernst.
Ja, die Mitarbeiter nimmt den Chef nicht ernst und der Chef nimmt dann die Mitarbeiter darin nicht ernst. Also
Schlagabtausch.
Schlagabtausch, ja wunderbar. Daher haben wir das schön griffig an dem Beispiel.
Wobei das ja jetzt nicht zu Ende ist. Der Vorgesetzte hat ja nicht gesagt, das Firmenkostüm muss getragen werden, sondern er hat es erweitert und gesagt, Sie mögen das nicht tragen und ich lege Wert auf eine einheitliche Kleidung. Das war zwar eigentlich durchs Firmenkostüm vorgesehen. Wenn die Mitarbeiterin jetzt schlau ist, und das darf man in dem Job erwarten, kann sie durchaus sagen, okay, wenn ich also dafür sorge, dass wir morgen alle einheitlich gekleidet sind, können Sie sich dann damit arrangieren, dass wir alle das gleiche Hemd mit Firmenaufdruck und die gleiche Hose tragen. Aber keine von uns Frauen einen Rock tragen muss. Er hat ja gesagt, einheitlicher Auftritt. Dann, so wie ich diesen Chef erlebt habe, hätte er wahrscheinlich gesagt, wenn Sie das sicherstellen können, auch bei den Mitarbeitern, die schon gestern vorausgeflogen sind, kann ich mich darauf einlassen. Ach so, nee, mit denen habe ich ja noch gar nicht gesprochen. Und.
Ja,
das
heißt,
sie ist zu spät auf die Idee gekommen und die Verantwortung liegt bei ihr. Und jetzt kommt was Entscheidendes. Sie kann nicht als Märtyrerin nach Hannover fahren und sagen, mein blöder Chef zwingt mich in dieses blöde Kostüm, sondern sie kann eigentlich nur sagen, wäre ich doch bloß früher auf die Idee gekommen, dann hätten wir uns alle ein pfiffiges T-Shirt bedruckt und die gleiche Jeans besorgt und dann hätte der Chef ja erlaubt. Hauptsache einheitlich.
Ja, wenn ich wertschätzend bin, so verstehe ich die wertschätzende Kommunikation, dann kommen mehr Ideen auf, die Mitarbeiter und die Chefs und alle, eigentlich Mitarbeiter, ob Führungskraft oder nicht, können sich dann einbringen und dann würde man eben zu besseren Ergebnissen kommen, als wenn ich entweder mich zurückhalte oder jemand anderen zurückhalte, sich einzubringen.
Ja, und wir haben eine neue Verantwortung. Der Mitarbeiter muss für seine eigenen Interessen sich stark machen und nicht einfach es beim Chef abladen, nach dem Motto, Chef, mach mal. Da haben Sie in einer ganz alltäglichen Situation, wenn ein Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung wünscht, dann ist die Standardfrage eines wertschätzenden Vorgesetzten, okay, können Sie mir das bitte begründen, wodurch diese Gehaltserhöhung gerechtfertigt ist? Also welche Leistung soll ich mit mehr Lohn quittieren? Und jetzt ist es in der Verantwortung des Mitarbeiters, sich mal den Kopf zu zerbrechen. Was ist denn an meiner Leistung so viel wert? Wenn der Mitarbeiter sagt, wie, jetzt muss ich noch darüber nachdenken, warum ich mehr Geld will, und so viel ist es mir nicht wert. Ja, dann muss er mit dem leben, was er bislang gekriegt hat. Und ich erlebe sehr viele Mitarbeiter, dass sie sich dieser Verantwortung nicht stellen. Also Wertschätzung heißt nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Wertschätzend ist ausgesprochen anstrengend, weil man plötzlich Verantwortung übernehmen muss für seine eigenen Ziele.
Sie sprechen jetzt bei der Verantwortung insbesondere vom Mitarbeiter.
Und vom Vorgesetzten.
Natürlich auch vom Vorgesetzten. Wenn ich wertschätzend gegenüber meinem Gegenüber bin, entweder Mitarbeiter oder meinem Vorgesetzten, dann bedeutet das, dass ich demjenigen, meinem Gegenüber, auch die Verantwortung gebe für sein Handeln und dass er zwar selbst entscheiden kann, aber auch irgendwo selbst verantwortlich ist.
Ja. Nehmen wir ein weiteres Beispiel, um es zu illustrieren. In diesem Fall hat eine meiner Seminarteilnehmerinnen am frühen Morgen berichtet in der Seminarrunde. Ich habe das gleich gestern Abend anwenden können, was wir frisch gelernt haben. Ich war noch einkaufen und bat meine 17-jährige Tochter, ob sie mir helfen kann, das Auto leer zu räumen. Wir wohnen im dritten Stock und ich hatte frische Sprudelkisten gekauft. Meine Tochter antwortet auf die Bitte, kannst du mir helfen, den Sprudel hochzutragen? Wieso immer ich? Und machte keinerlei Anstalten zu helfen. Und da habe ich mich entsonnen, was ich gerade im Seminar gelernt habe und habe zu meiner Tochter gesagt, du hast dich gerade entschieden, mir nicht zu helfen. Das ist ausgesprochen respektvoll, die Verantwortung genau dorthin zu packen, wo sie hingehört. Die Tochter hat mit ihrem Satz, wieso immer ich, eine Entscheidung getroffen, nicht helfen zu wollen. Und mit dieser ihrer Entscheidung wurde sie konfrontiert. Und jetzt kann sie anschließend sagen, ja, ich habe entschieden, ich helfe dir nicht.
Das ist jetzt, um da einzuhaken, bevor wir jetzt erfahren, wie es weitergeht. Ich nehme an, es ging weiter.
Klar.
Aber behalten Sie es gerade für sich. Das ist natürlich jetzt die Gefahr, die mir jetzt jemand, der so agiert, die Mutter, die kann ich mir vorstellen, ja, dann macht es ja sowieso nicht. Ich überlege rein intellektuell, ja, jetzt liege das auf Silbertablett. So, du hast dich jetzt entschieden, du machst das nicht. So könnte ich jetzt rein rational argumentieren und behaupten, ja, dann wird es ja bestimmt nicht machen. Also ich behaupte, es hat nichts mit Logik zu tun, hat was mit Emotionen auch zu tun.
Ja.
Und wenn ich es jetzt direkt vor mir habe, sie sagen, so, jetzt hat die Tochter Wertschätzung erfahren und jetzt muss sie nochmal überlegen. Und das hätte sie vorher vielleicht nicht gemacht, wenn sie gesagt bekommen hätte, du machst das aber, oder dann lass es doch gleich, dann muss ich es eben wieder machen.
Der Mutter, das hat sie gesagt, fiel sofort die Reaktion ein, die sie schon tausendmal gebracht hat. Am liebsten hätte sie ihrer 17-jährigen Tochter nämlich gesagt, ich frag doch auch nicht, warum ich eure Wäsche wasche, stopfe, bügel, koche, einkaufe und so weiter. Das wäre eigentlich ihre moralisch triefende Antwort geworden. Und in dem Moment hätte die Tochter herrlich schmollen können oder hätte doch geholfen, aber mit so einer Flunsch und der Familiensegen wäre schief gewesen. Der Mut der Mutter, eine Entscheidung der Tochter einfach mal im Raum stehen zu lassen. Ich höre, du entscheidest nicht zu helfen. Ist angekommen, Mutter dreht sich um, hat das zur Kenntnis genommen. Das Einzige, was jetzt für die Tochter extrem schwierig wird, sie muss die Verantwortung für diese Entscheidung auch wirklich aushalten. Also wenn Sie sich überlegen, als 17-Jähriger zu Hause zu Ihrer Mutter ins Gesicht zu sagen, ja, ich entscheide, ich helfe dir nicht. Das hat ja einen Preis. Und zwar nicht nur für diesen Moment, sondern in dem Moment kündigen Sie eine Beziehung auf.
Kommt vielleicht auch auf die Mutter an.
Auf die Vorerfahrung und so weiter.
Vorerfahrung.
Also in diesem konkreten Fall berichtete die Mutter im Seminar, ich war schon aus der Tür, da kam meine Tochter hinter mir her, im Turm immer noch pumpig. Okay, okay, ich helfe dir ja. Ging mit mir die drei Stockwerke runter zum Auto und sagte dann plötzlich unten am Auto, sag mal Mama, wo hast denn du den Scheiß gelernt?
Hi.
Und sie hat... Die drei Stockwerke scheint über die Situation nachgedacht. Was hat eigentlich meine Mutter gemacht, dass ich jetzt freiwillig runtergehe und noch nicht mal meckern kann?
Ja.
Wie hat meine Mutter das hingekriegt? Bislang hat sie das nicht geschafft. Also so viel Grips hatte die 17-Jährige, das zu analysieren.
Nochmal, dadurch, dass ich das akzeptiere und Wertschätzung entgegenbringe, indem ich sage, okay, das ist das, was du möchtest. Ich will es nochmal sagen, also eigentlich möchte man vermuten, die Mutter hätte eigentlich schon sozusagen aufgegeben, wenn man jetzt rein intellektuell, rein rational spricht. Aber es ist eben doch von der Tochter her jetzt in dem Beispiel, ich bin auf mich zurückgeworfen und muss jetzt nochmal neu überlegen, wie fühlt sich die Tochter in dem Moment, wo sie das gesagt bekommt? Okay, du hast dich entschieden, den Kasten Wasser nicht hochzutragen.
Der Ausgangspunkt der wertschätzenden Gesprächsform heißt nicht zwangsläufig Friede, Freude, Eierkuchen. Heißt nicht, wir sind Händchen halten, alle lieb und nett zueinander. Wertschätzende Gesprächsführung heißt, ich nehme einen anderen auch dann ernst, wenn er eigentlich gar nicht ernst genommen werden möchte. Das macht wertschätzende Gesprächsführung sehr anstrengend. Also jemand, der sagt, immer ich oder muss das sein. Oder es gibt ja klassische Sätze, mit denen man hofft, es wird ein anderer gefragt. Oh, ausgerechnet heute. Und damit hoffe ich, geht der Kollege zum anderen und fragt den. Jetzt nimmt er mich ernst und sagt, zu einem anderen Zeitpunkt passt es dir eher. Jetzt muss ich sagen, zu welchem Zeitpunkt es mir passt. Und damit verpflichte ich mich zu helfen. Das ist viel anstrengender, als wenn der Kollege gleich einen anderen fragt. Ich will nicht immer ernst genommen werden. Ich will eigentlich nur in Ruhe gelassen werden, was jetzt Hilfe betrifft.
Ich höre heraus, dass es vielleicht auch ungewohnt ist, einerseits so behandelt zu werden, andererseits auch, dass manche Äußerung so gar nicht reflektiert ist und für die Tochter in dem Beispiel ist es anstrengender, als sie es gewünscht hätte. Leicht wäre es jetzt gewesen, auf eine Forderung, du machst das jetzt aber, zu sagen, nee, mache ich nicht.
Mhm.
Oder
eskaliert ist.
Genau, prima, oder zu sagen, auf eine andere Weise zu sagen, ja, dann lass es, du hilfst mir sowieso nicht, auch vor einer Abwertung von der Mutter dann auch obendrauf oder diese Moralisierende, die sie noch angebracht haben, das wäre alles sozusagen noch einfacher.
Auf jeden Fall vertrauter.
Vertrauter.
Also auch streiten oder auch beleidigt zu helfen, ist immer noch vertraut. Und man kann sich sogar noch moralisch überlegen fühlen, wenn man sagt, immer muss ich die Drecksarbeit machen. Man macht dann zwar die Drecksarbeit, aber man fühlt sich moralisch überlegen.
Der moralische Sieger, ja. Das ist der Begriff, der mir dabei einfällt.
Damit jetzt nicht der Eindruck entsteht, wertschätzende Gesprächsführung ist nur etwas von oben nach unten. Das geht genauso von unten nach oben. Ich hatte heute Vormittag im Coaching ein konkretes Beispiel. Ein Mitarbeiter hat im Jahresgespräch zu seinem Chef geäußert, dass er einen Karriereschritt machen möchte und sich diese Beförderung wünscht. Das ist ja auch Aufgabe eines solchen Gesprächs, das zu klären. Nur sein Vorgesetzter hat, so kam es im Coaching raus, lachend geantwortet, meinen Sie das ernst? Rolf Helger, das ist doch gar nichts für Sie. Wie fühlt sich das in dem Moment für Sie als Mitarbeiter an? Sie haben gerade Ihren Karrierewunsch geäußert und ich lache und so, oh, das ist doch nichts für Sie. Den Stress wollen Sie sich doch gar nicht antun.
Also Sie wischen das so einfach Wupp. Weg, meinen ja. Vorschlag. Das ist für Sie geradezu lächerlich, so eine Idee.
Und in dem Moment konfrontieren Sie mich mit mir selber. Und das ist sehr wertschätzend. Sie haben nicht gesagt, hey Chef, so dürfen Sie nicht mit mir reden oder na hören Sie mal oder sonst etwas, da wäre es wunderbar aufgebauscht. Sondern Sie haben das, was ich getan habe, einfach nur thematisiert. Sie haben nur gesagt, Sie wischen gerade meine Idee weg. Hochwertschätzend. Und was jetzt für mich als Vorgesetzte unangenehm wird, ich muss mich damit gerade auseinandersetzen, wische ich die Idee meines Mitarbeiters weg. Und es wird mir sehr schwer fallen zu sagen, ja Herr Felger, ich nehme jeden in meiner Abteilung ernst, aber nicht Sie. Ich werde es gleich sagen, aber in dem Moment.
Also das ist ja schon ein eher unrealistisches Szenario, beziehungsweise ein Szenario, bei dem die Beziehung doch relativ dann nur noch kurzlebig wäre.
Nein, ich werde also auf Ihren Satz, Sie wischen gerade meinen Wunsch weg, werde ich innehalten. Nein, Entschuldigung, Herr Felger, so war das nicht gemeint. Ich nehme Sie schon ernst und werde mich jetzt bemühen, Ihnen das Maß an Respekt auch entgegenzubringen, das Sie auch einfordern können.
Jetzt frage ich mich natürlich, Herr Weißbuch, wenn Sie sagen, das ist anstrengend für den Chef, wie angenehm ist es denn für den Chef, einen anstrengenden Mitarbeiter zu haben? Oder wie fühlt sich denn das dann an für den Chef oder für einen Mitarbeiter?
Es geht darum, respektiert zu werden. Alle Menschen, und da bin ich jetzt sehr generalisierend, träumen davon, geliebt zu werden. Weniger dramatisch formuliert, träumen davon, respektiert zu werden, ernst genommen zu werden, geachtet zu werden, wertgeschätzt zu werden. Und wenn ein Mitarbeiter seinen Vorgesetzten ernst nimmt, ist das nichts, wogegen sich ein Chef wehren kann. Also gegen Wertschätzung ist kein Kraut gewachsen. Versuchen Sie sich mal gegen Wertschätzung zu wehren. Sie können ja schlecht sein, ich will nicht ernst genommen werden. Verdammt nochmal, hören Sie auf, mich zu respektieren. Also das wird lächerlich.
Ja. Man weiß es, jeder möchte wertgeschätzt werden und in diese Kerbe schlage ich jetzt sozusagen.
Schlagen klingt so martial.
Aber mir ist jetzt kein besserer Begriff eingefallen, worauf ich hinaus wollte. Wie schwierig oder leicht ist eigentlich die wertschätzende Gesprächsführung wirklich in der Praxis? Ich höre viel in Stellenanzeigen, sehe ich es auch, von wir sind ein Team und man ist auf gleicher Augenhöhe und Win-Win. Manchmal habe ich den Eindruck, dass das, wenn ich so ein klein wenig hinter die Kulissen gucke, Worte sind, die aber nicht immer mit Leben gefüllt sind. Ich denke, das ist eine Sprache auch oder eine Herangehensweise, die eigentlich selten vielleicht ist oder ungewohnt. Sagen Sie gerade, von Wunsch zu kommen, ich möchte wertschätzend sein, auf gleicher Augenhöhe zum tatsächlich in der Praxis so durchführen. Vielleicht können Sie da gerade nochmal sagen, welche Hindernisse mir da in den Weg kommen könnten.
Ein großer Fehler, ein Manko in der früheren Gesprächsführung bestand darin, dass man sozial integrativ, demokratisch, so heißt es bei Schulz von Thun, sich vorgestellt hat als eine Mischung aus Respekt, Wertschätzung, Achtung des anderen und Verzicht auf jegliche Form von Lenkung. Das ist nach der alten Tauschschule die ideale Form guter Beeinflussung. Ich verzichte auf die Beeinflussung. Und das ist der große Fehler. Wenn ich das Gefühl habe, ich darf nicht mehr für meine eigenen Ziele kämpfen, dann verleugne ich mich. Wertschätzende Gesprächsführung hat eine völlig andere Komponente, sondern sagt, ich bin mir meiner Ziele, meiner Interessen, meiner Anliegen bewusst und ich setze mich auch dafür ein. Und gleichzeitig billige ich meinem Gegenüber zu, dass er auch Interessen, Anliegen, Ziele hat. Und wir müssen jetzt mal gucken, ob meine Anliegen mein Gegenüber glücklich machen oder überzeugen und er sich dem anschließen kann. Oder umgekehrt, ob ich feststelle, hey, die Ziele des anderen sind eigentlich viel besser als meine eigenen Ziele. Dann gebe ich meine Ziele nämlich sofort auf und schließe mich dem anderen an. Oder ob wir gucken, gibt es nicht vielleicht sogar was Drittes, was uns beide viel glücklicher macht oder viel eher zu unseren eigentlichen Zielen führt? Oder gibt es sonst einen Weg, mit dem wir beide leben können? Das ist wertschätzende Gesprächsführung. Und das ist insoweit vergleichsweise einfach zu lernen, weil ich keinerlei Abstriche an meinen eigenen Wünschen haben muss. Ich muss mich nicht meiner Wünsche, meiner Ziele genieren.
Also ist dieses einerseits, also Sie möchten dies und jenes und das und Sie und ich möchte dies und wünsche mir jenes.
Und das entscheidende Wort, das Sie gerade benutzt haben, ist völlig unscheinbar und Sie haben es auch gar nicht betont.
Das ist das und.
Ja, ja.
Und ich habe ja Ihr Buch gelesen.
Okay. Grammatikalisch betrachtet ist und nicht nur ein Verbindungswort, sondern und sagt, dass zwei Sätze gleichwertig sind. Die Alternative ist ja aber. Und mit dem aber mache ich einen Unterschied und sage, es ist ja schön, dass du das willst, aber jetzt komme ich. Und der Abersatz setzt sich immer durch.
Also Sie möchten das, aber ich möchte
das. Und damit werte ich den anderen allein durch die Verwendung dieses unscheinbaren Wörtchens aber bereits ab. Und das spürt der andere.
Er spürt die Abwertung. Das sind die, wovon ich spreche. Auf gleicher Augenhöhe. Und ich habe den Eindruck, dass das nicht wirklich... Also ich treffe es nicht sehr häufig an.
Also wir erleben in unseren Schulungen, dass Menschen, die erstmal intellektuell kapiert haben, dass ein Aber sich grundsätzlich durch ein Und ersetzen lässt, anschließend wie besessen trainieren, ob im Supermarkt, an der Kasse oder zu Hause mit der Familie oder am Arbeitsplatz, sie sind drauf und dran, immerzu nur zu probieren, holla, ich muss jetzt mal gucken, ob ich nicht mein Aber grundsätzlich ersetzen kann. Und ich treffe dann auf Menschen, die sagen, es ist toll, es geht.
Also es ist ja auch eine Haltung. Also dieses Aber kommt ja von irgendwo her. Und da merke ich, Moment mal, hier bin ich sehr egoistisch. Okay, ich habe zwar meine eigenen Interessen, aber möchte gleichzeitig auch die Interessen des anderen nicht unter den Tisch fallen lassen. Wenn ich es allerdings auf bestimmte Weise formuliere und nicht mehr auf die präzise Formulierung hinaus, dann ist es ja eigentlich auch dieses Und, Aber, dann ist es auch eine Sprache, die ich dann verwende, wie Sie sagen, Ihre Teilnehmer trainieren das. Also ich muss es wirklich erlernen, man muss es internalisieren. Also es reicht nicht, ein Seminar zu besuchen und das zu hören, oder ein Buch zu lesen, sondern ich muss es auch dann in dem Moment tatsächlich auch anwenden können und so, dass es dann nicht irgendwie, was will er denn jetzt? Ich weiß nicht, ob Sie das kennen bei Ihren Teilnehmern, die das dann versuchen und dann, das klingt aber komisch und kann ich das und...
Komfort entscheidend ist, und das sagen alle, wenn man erstmal ein, zwei positive Erfahrungen gemacht hat, ist man so beglückt und auch so überrascht. Hey, das funktioniert ja tatsächlich, dass man energetisiert in die nächste Erfahrung geht. Das probiere ich gleich nochmal aus. Und je mehr Erfahrung man macht, umso sicherer wird man natürlich.
Jetzt haben wir ja innerhalb des Unternehmens gesprochen. Wie gefährlich ist das jetzt, wenn ich offene Kommunikation praktiziere, auch hinsichtlich von möglichen Wettbewerbern?
Das ist die klassische Situation, die wir alle als Kunde kennen. Will mir der Verkäufer etwas andrehen, spüre ich das als Kunde. Spätestens nach dem Kauf setzt dann Kaufreue ein, weil ich mich auf den Tisch gezogen fühle oder weil ich etwas gekauft habe, was eigentlich teurer war, als ich es ausgeben wollte und ich bin dann unzufrieden und hadere mit der Situation. Und jetzt kommt der sehr teure Preis für den Verkäufer. Im Moment hat er das Geschäft gemacht, aber ich meide seinen Laden. Ich erinnere mich an eine Krawatte, die ich mal vor vielen Jahren auf diese Weise erworben habe. Die hängt, glaube ich, seit 12 Jahren unbenutzt in meinem Kleiderschrank. Sie war teuer, sie war Seide, ist sie immer noch. Und ich sollte sie vielleicht zu Weiberfastnet irgendwie mal anziehen zum Abschneiden, aber nicht sie tragen.
Ich schätze, der Verkäufer hat gesagt, das steht Ihnen aber gut.
Ja, so ein Allerweltsatz. Und diese Krawatte, die passt sehr gut dazu und steht Ihnen ganz ausgezeichnet. Ich blöd, man hat sie gekauft.
Sagt der Verkäufer nicht, den Sie jetzt schulen, ja, Herr Weißbach, ist ja schön und gut, aber wenn ich jetzt meinem Kunden sage, Sie zögern ja noch offensichtlich oder Sie machen so einen kritischen Gesichtsausdruck, wenn Sie...
Genau das lernen meine Verkäufer.
Genau. Und da wird Ihnen doch erst einmal so entgegengebracht, Herr Weißbach, ja, dann rennt doch gerade davon, die Blase zum Platzen bringen. Das möchte ich eben nicht. Deswegen, Herr Weißbach, weigere ich mich, das zu sagen.
Und das Gegenteil ist der Fall. Der Kunde wird, wenn man ihn so anspricht, irgendwas lässt ihn noch zögern. so wie Sie es gerade formuliert haben, der Kunde wird sagen, was ihn zögern lässt. Und ich kann als Verkäufer prüfen, kann ich diese Zweifel, diese Skepsis ausräumen oder kann ich es nicht? Ich bringe Ihnen ein Beispiel in einer Verkäuferschulung. Ich darf auch die Marke nennen für Opel. Der Verkäufer hat das frisch Gelernte mutig angewendet. Er hat in seinem Ort den Bürgermeister und seiner Frau nagelneu damals Opel Omega verkauft. Unterschrift alles, er war richtig happy, und wenn man die Buttertagsprovision beim teuersten Auto von Opel sich mal klar macht, dann hat der Verkäufer an diesem Tag ein richtiges Monatsgehalt verdient. Super. Und beim Verabschieden wird er gewahr, wie Frau Bürgermeisterin mit so einer ihn verabschiedet. Und er hat den Mut und spricht an: Ich habe den Eindruck, Sie sind mit der Entscheidung Ihres Mannes nicht glücklich. Kannst du gar nicht. Sie hätten sich was anderes gewünscht. Ich habe schon immer gesagt, Sie sollen Mercedes kaufen. Da hatte dieser Verkäufer den Mut zu sagen: Dann werden Sie mit diesem Auto niemals glücklich.
Ja.
Guckte er den Bürgermeister an und sagte: Ich habe nicht den Eindruck, dass wir hier gerade ein gutes Geschäft gemacht haben. Ja, aber ich habe unterschrieben, jetzt können wir nicht mehr zurück. Und da hat der Verkäufer den Mut gehabt und hat vor den Augen seiner Kunden den unterschriebenen Vertrag zerrissen.
Das wollen wir erstmal uns, bevor es weitergeht, nochmal uns vergegenwärtigen. Das ist der kritische Punkt, wo jeder Verkäufer üblicherweise sagt: Um Gottes Willen, Herr Weißbach, Sie wollen doch wirklich jetzt nicht dieses Geschäft kaputt machen. Das ist wirklich passiert, ja?
Das ist passiert, und in dieser Verkäuferschulung, das war ein dreimal dreitägiges Seminar, haben die übrigen 10, 11 Kollegen entsetzt reagiert,
ja,
als er das nun im Aufbaukurs brachte und sagte, die sagten dann: So, bist du bekloppt, und das kannst du doch nicht machen, und das glauben wir nicht und ähnliches. Und er sagt: Nein, und ich hatte anschließend sogar ein gutes Gefühl. Wir haben uns verabschiedet, wir haben uns in die Augen geschaut, Frau Bürgermeisterin hat mich angestrahlt, also da wird die Frau des Bürgermeisters auch Frau Bürgermeisterin genannt, obwohl sie nur angeheiratet ist.
Ja, ja, ja.
Und er sagt: Ich habe ein so tolles Gefühl. Und das Tolle ist, eine Woche später haben sie ihrer 18-jährigen Tochter einen nagelneuen Opel Corsa geschenkt, den haben sie bei mir gekauft. Ich bin so in der Achtung dieser Familie gestiegen, dass ich für all das, wo man Opel fahren kann, empfohlen werde. Und Herr Bürgermeister fährt jetzt einen Mercedes. Und er sagte: Unterm Strich habe ich bestimmt mehr gewonnen, auch finanziell, dadurch, dass ich auf dieses eine Geschäft verzichtet habe.
Also wertschöpfend.
Wertschöpfend und wertschätzend.
Wertschätzend
und
wertschöpfend.
Er sagt auch, und das war etwas, was die anderen Kollegen sehr betroffen gemacht hat, die ihn dann sehr angegriffen haben, und hat gesagt: Vielleicht findet ihr das doof. Ich finde es wichtig, wenn ich mir morgens in den Spiegel gucke, dass ich mich nicht schämen muss, was ich mache.
Ja, aber das, was Sie sagen, ist ja, was, glaube ich, die Kritik dieser Verkäuferkollegen ausmacht, ist ja, ja, dass dein eigenes Gefühl ist gut, aber dein Geschäft hast du kaputt gemacht. Wenn ich jetzt natürlich noch weiter versuche zu analysieren und so weiter, aber jetzt an der Stelle, wo wir einen Punkt gemacht hatten, da hätte ich dann gesagt, als rein rational, das kann man ja nicht machen, daher kam dieser Aufschrei. Aber diese Gefühle, die da eine Rolle spielen beim Verkauf, die sind doch wichtig. Erstens für mich, aber auch vor allem für den Kunden. Hinterher kann ich dann natürlich rationalisieren und sagen: Ja, natürlich, der Bürgermeister kennt ja Hinz und Kunz aller Welt, und begeistert ging der von mir, und wie toll der Verkäufer diesen Vertrag da zerrissen hat und schickt jetzt das halbe Dorf zu mir jetzt. Das alles wäre mir jetzt wahrscheinlich in dem Moment als Verkäufer, selbst wenn ich geschult wäre von Ihnen, wäre mir wahrscheinlich gar nicht eingefallen. Aber vermutlich, das sind jetzt keine Einzelfälle. Die ganze Werbung versucht ja ein gutes Gefühl zu verkaufen. Da werden Testimonials oder also diese Leute, die bekannt sind, für viel Geld eingekauft, schöne Musik unterlegt, wenn der Wagen durch die Landschaft fährt und so weiter. Ja. Aber da, wenn man dann das konkrete Verkaufsgespräch führt, dann Vertrag geschlossen, so, lieber Bürgermeister, Pech gehabt, jetzt hast du schon unterschrieben.
Der Punkt ist, Sie sagen gerade, Gefühle werden verkauft. Als Verkäufer muss ich lernen, mit den negativen Gefühlen meines Gegenübers umzugehen, mit den positiven. Das ist ja nun leicht.
Ja, ach, das gefällt Ihnen, das ist ja toll.
Ich nehme ein Beispiel, um es noch weiter zu illustrieren. Baumaschinenmesse in München. Ich hatte die Mannschaft vorher geschult, wir waren auf dem Messestand, und ich kriege mit, wie ein Kunde, na, so mit 1,5 Meter Abstand zum Stand, gut 5 Minuten dasteht, sich wirklich aus der Distanz alles anguckt, aber nicht den Messestand betritt. Und einer der Verkäufer hat das auch wahrgenommen, aber er sagt, der Kunde will irgendwie keinen Kontakt aufnehmen. Mhm, und dann sah man wieder, Kunde, gleicher Scheiß wie vor 10 Jahren, und wegstapfte.
Ja.
Und in diesem Moment hechtete der Verkäufer, der das gesehen hatte, hinterher und auf den Gang, spricht er ihn an und sagt, Sie machen gerade einen fürchterlich unzufriedenen Eindruck. Punkt. Ja, bei Ihnen hat sich nichts gebessert. Das heißt, Sie haben schon mal ganz schlechte Erfahrungen mit uns gemacht. Oh ja, vor 10 Jahren. Da hat man Sie irgendwie im Regen stehen lassen, hat er einfach mal so ins Blaue gesagt. Schlimmer noch. Oh, Sie machen mich neugierig. Daraufhin hat der Kunde erzählt, was ihm vor 10 Jahren passiert ist. Der arme junge Verkäufer war vor 10 Jahren noch gar nicht im Unternehmen, aber er kann die Geschichte ja trotzdem anhören. Und er kann die negativen Gefühle des Kunden ernst nehmen und kann sagen, und Sie haben so schlechte Erfahrungen gemacht, dass Sie beschlossen haben, nie wieder wollen Sie mit uns zusammenarbeiten.
Ja.
Und dann entsteht eine Pause und plötzlich fängt dieser Kunde, nachdem er ja gesagt hat, ja, ich will nie wieder mit Ihnen zusammenarbeiten. Mittlerweile stehen die beiden auf dem Messestand, weil der Verkäufer ganz geschickt, langsam Schritt für Schritt wieder Richtung Messestand
gegangen ist.
Plötzlich stehen die auf dem Messestand. Und dann sagt der Kunde nach dem Satz, ja, ich will nie wieder mit Ihnen zusammenarbeiten, wie funktioniert die eigentlich? Und zeigt uns so eine große Betonmischmaschine. Und es entstand ein Fachgespräch. Sprich, er ist mit seiner Ablehnung, die er aus welchen Gründen auch immer empfunden hat, ob zu Recht oder zu Unrecht, müssen wir gar nicht prüfen. Er hat irgendeine Erfahrung, die ist schlecht. Und er wurde ernst genommen, er durfte die haben. Keiner hat ihm das ausgeredet, keiner hat gesagt, ja, früher, aber mittlerweile sind wir ganz toll oder diesen Kollegen haben wir damals gleich rausgeschmissen, irgend so ein Blödsinn. Sonst wurde ihm erlaubt, sie haben schlechte Erfahrungen gemacht und sie wollen nie wieder mit uns zusammen. Das ist wertschätzende Gesprächsführung.
Ich will es mal provokant fragen, ich bin nicht der Therapeut meines Gegenübers. Oder anders gefragt, gut, das ist das Produkt, auf das negativ reagiert wird, aber wenn Sie als Person, wenn man negativ auf Sie als Person reagiert, ich will es nur mal andeuten, dass das nicht gerade einfach ist. Vielleicht haben Sie da ein Beispiel aus Ihrer Praxis auch, wenn es jetzt nicht gerade die Bohrmaschine ist, die ja neutral ist, hat ja nicht mit meiner Person zu tun, sagen wir mal, der Verkäufer war ich damals vor 10 Jahren. Und Sie haben ja damals so einen Mist verkauft. Also ich will nur mal, wie soll ich sagen, werde ich vielleicht auch manchmal religiös, ja, in Anführungsstrichen schlägt mir einer auf die linke Backe, da halte ich noch mal eine rechte hin, ja. Ich will nur auf die Schwierigkeit hinaus, wertschätzend zu sein, wenn mir jemand keine Wertschätzung entgegenbringt. Vielleicht können Sie da mal was dazu sagen.
Ach, das ist erlaubt. Der andere muss das Recht haben, mich blöd zu finden. Das ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung von gegenseitigem Respekt, dass ich auch respektieren muss, dass der andere mich bescheuert findet. Also, vielleicht gucken sich meine Kinder eines Tages diesen Film an. Es gehört zu den Ehren und den Prinzipien meiner Erziehung, dass meine Kinder auch ihren Vater doof finden dürfen. Sie müssen nicht jede meiner Entscheidungen begeistert akzeptieren. Und es gibt etliche Entscheidungen, wo meine Kinder enttäuscht sind und sich ärgern, dass ich so kleinkariert entscheide. Und es ist erlaubt, dass sie in dem Moment sagen, du bist ein blöder Vater.
Sie nennen das jetzt in der Familie.
Und dasselbe kann ich auch
ein Mitarbeiter, ein Kollege von Ihnen oder vielleicht ein Vorgesetzter, auf jeden Fall irgendwas im beruflichen Zusammenhang oder im privaten Zusammenhang, aber jetzt nicht unbedingt familiär, weil da muss man ja miteinander irgendwie auskommen. Gut, manche kappen auch Beziehungen innerhalb der Familie, aber darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Aber machen wir es doch etwas schwieriger. Eben, man möchte eigentlich in dem Unternehmen bleiben, aber jemand geht nicht wertschätzend mit mir um, im Unternehmen zum Beispiel.
Konkretes Beispiel, gestern Abend gerade erlebt, in dem Hotel, in dem ich übernachtet habe, beim Abendessen, bekam ich zufällig am Nachbartisch mit, 5 Personen zahlten und ich hatte schon mitgekriegt, die Stimmung zwischen Bedienung und diesen 5 Gästen war zum Schneiden. Und Bedienung war, junge Frau, Ende 20, sagt, ich habe den Eindruck, sie sind irgendwie sauer auf mich.
Da haben sie sich gefreut, als sie den Satz hörten, ja.
Ich wurde neugierig und bekam aber solche Stielaugen. Yeah. Und dann drehte sich einer dieser Gäste um, ein behäbiger, älterer Herr, Ende 50, und sagte, das kann man wohl sagen. in einem ziemlich giftigen Ton. Aber erklärte nicht, worüber er sich geärgert hat. Er hat nur gesagt, das kann man wohl sagen, was ich unfair fand. Und die war ganz professionell ruhig und hat gesagt, oh je, und Sie wollen mir nicht sagen, was ich falsch gemacht habe. Sprich, sie hat auch das erlaubt, dass er eine Andeutung macht, aber nicht weiterredet. Und in dem Moment hat er gesagt, doch, wenn Sie es interessiert, kann ich es Ihnen genau sagen. Zähle mal auf. Und sie haben sich daran gestört, dass bei der vorne wegkriegt, wenn man so eine kleine Butter mit so ein bisschen Brot und so. Die Butter war zu kalt, die war gefroren irgendwie, die hätte man nicht streichen können. Der eine hatte ein dunkles Weizen bestellt und es war wohl ein helles gekommen oder umgekehrt, also ist vor der Bierbestellung war nicht richtig. Man hätte zweimal drum bitten müssen, dass man endlich zahlt, bis sie dann endlich gekommen sei.
Mhm. Also mehrere Kleinigkeiten.
Es waren mehrere Kleinigkeiten wurden aufgezählt.
Und wir sagen jetzt, Entschuldigung, ich muss jetzt dazu sagen, ich sage jetzt Kleinigkeiten, das ist ja eine Wertung,
Aus Sicht des Kunden.
Die waren ja keine Kleinigkeiten, sondern eine Unmöglichkeit.
Und diese Bedienung, professionell geschult, bringt es fertig, völlig ruhig, auf jegliche Verteidigung und Erklärung zu verzichten. Sie hätte jeden einzelnen Punkt erklären können. So nach dem Motto, für die Butter bin ich nicht zuständig was weiß ich. Oder es war heute so wie Andrang, dass ich nicht so schnell abkassieren konnte. Sie sagte nur, oh je, dann habe ich ihn den ganzen Abend verdorben. Punkt. Und in dem Moment haben die anderen Gäste ihrem Kollegen plötzlich einen eingeschenkt. Nun lass doch die junge Frau mal in Frieden. Die hat sich doch nun wirklich Mühe gegeben. Und ich hatte den Eindruck, als anschließend wurde weiter abkassiert, sie wird ein ordentliches Trinkgeld gekriegt haben, denn sie hat mehrmals deutlich gesagt, oh, Dankeschön. Ich habe den Eindruck, also einer war unzufrieden, hat fürchterlich ihr einen eingeschenkt und anschließend, weil sie sehr respektvoll geblieben ist, haben die anderen auch erkannt, so jetzt ist auch eine Grenze erreicht. Und die wurde gerade überschritten. Und der Satz, oh je, ich habe ihn den ganzen Abend verdorben, war extrem respektvoll. Wenn der Mann es so empfunden hat, dann stimmt es. Dann kann er nur sagen, ja.
Gut, das ist eine kurzfristige Sache sozusagen. Also vielleicht waren es Geschäftsleute aus einer anderen Stadt. Die kommen dann nur einmal daher.
Weiß man nicht.
Ja, ja, jetzt sehe ich auf jeden Fall heraus, dass die Bedienung das so gemacht hat, wie sie das praktisch vorschlagen oder in Seminaren ihren Teilnehmern nahelegen. Und ich gehe davon aus, dass sie total begeistert
sind. Was mich am meisten gefreut hat, sie hat nicht nur professionell die Situation gehandelt, sondern sie dürfte aus der Situation auch erhobenen Hauptes rausgegangen sein. Ohne jetzt das Gefühl der Beschämung, ich habe viel falsch gemacht, oder der Demütigung, die behandeln mich ja vielleicht wieder wie den letzten Dreck. Also sie hat das professionell einfach gelöst.
Wenn diese Gefühle aufkommen, kann ja womöglich sein, dass selbst da jetzt die Gefühle aufkamen bei ihr, da wären wir dann beim Thema meinen eigenen Standpunkt vertreten. Das war eine einmalige Situation, das sind Geschäftsleute vielleicht aus einer anderen Stadt und da halte ich mich dann eben zurück mit meiner Meinung. Wenn ich jetzt wüsste, das wäre irgendeine Situation, wo man sich immer wieder trifft, ja, dann wäre es dann vielleicht nochmal was anderes, wenn ich nicht, nichts anderes. Sie schütteln den Kopf, aber will darauf hinaus, es wäre was anderes für mich, diese Empfindung. Wäre es dann nicht mal angebracht, dann zu sagen, so und so, und meine Position ist die und die.
Es gibt da einen sehr provokativen Satz, wer argumentiert, verliert. Sie können kein Gespräch gewinnen, wenn Ihr Gesprächspartner gar kein Interesse hat. Dann können Ihre Argumente noch so gut sein, wenn der andere nicht hören will, was können Sie sich dafür kaufen? An unserem banalen Beispiel der Bedienung, vielleicht hat sie 4 ausgezeichnete Erklärungen, warum was schiefgelaufen ist, für die sie alle nichts kann. Dann hat sie das alles erklärt. Der Gast wird trotzdem nicht sich entschuldigen und sagen, ach so war das. Nee, dann kriegen Sie jetzt ein ordentliches Trinkgeld, dann bin ich sehr zufrieden mit dem Abend. Nein, den Gast interessiert es gar nicht. Er will die Erklärung gar nicht haben.
Das haben Sie ja sehr schön erläutert. Also das bedarf einer gewissen Einschätzung meinerseits als Verkäufer oder jemand, der mit Kunden zu tun hat, jetzt in dem Falle die Bedienung in einem Restaurant, dass ich sage, das bringt gar nichts. Ich würde dem jetzt gerne sagen, hier, also hören Sie mal, wir haben aber einen ziemlich miesen Tag heute offenbar. Vor mir ist vorausgeschickt auch diese Wertschätzung. Und also ich halte mich dann zurück, weil ich weiß, Wie Sie sagen, wer argumentiert, verliert. Jede Erklärung geht ins Leere, wäre jetzt in so einer Situation sowieso hinfällig. Vielleicht, wenn Sie jetzt gerade noch sagen, wie schwierig ist das, sich da zurückzuhalten? Ich kann mir vorstellen, dass diese Haltung einzunehmen verdammt schwierig ist.
Das ist eine Frage der Haltung und diese Haltung kann man leben. Und je häufiger man Erfahrung macht, dass diese wertschätzende Art auch dazu führt, dass man wieder lernt, die Situation zu handhaben, Herr der Situation zu bleiben. Die Bedienung war Herr der Situation. Dann komme ich in ein sehr viel selbstbewussteres Fahrwasser. Ich bringe Ihnen ein abstoßend dramatisches Beispiel. Es ist eine meiner Studentinnen passiert. Sie berichtete davon im Seminar, dass sie zwei Tage vorher am Lagenpark überfallen wurde, von hinten zu Boden geworfen und vergewaltigt werden sollte. Sie hat in dem Moment siedend heiß überlegt, dass sie mit Wehren, das ist eine klein gewachsene junge Frau, wenig Erfolg hat. Und als sie zu Atem kam, brachte sie es fertig, auch wenn es jetzt vielleicht etwas deftig ist. Sie hat zu dem Vergewaltiger, der sich schon auf sie stürzte, gesagt, okay, du willst jetzt ficken, das können wir auch in der Wärme tun. Und in dem Moment hat er gesagt, wo? Bei mir zu Hause. Also gut. Und alle im Seminar sagten, die und den hat sie noch mit nach Hause genommen. Sie hat gesagt, nein, ich habe in dem Moment so weit gar nicht gedacht, was ich mache. Aber eins war mir klar, erstmal müssen wir durch den Bahnhof gehen. Und ehe es zum Bahnhof ging, wurde es ja hell, wäre der Mann plötzlich verschwunden. Und das ist der Punkt. Sie hat sich selber ernst genommen. Sie sagte mir, ich hatte nicht die Absicht, ihn mit in meine Studentenbude zu nehmen. Aber irgendetwas wäre mir auf dem Weg schon eingefallen. Und das ist der Punkt. Vielleicht ein sehr deftiges Beispiel. Aber sie hatte die Haltung, ich kann mir selbst nur helfen, wenn ich mich ernst nehme und den anderen.
Ich finde das ein hervorragendes Beispiel
zum Schluss.
Nein, ich finde das ein hervorragendes Beispiel, weil das auch klar macht, die Welt ist eben nicht immer nett und es ist ja kein Trick in dem Sinne, sondern es beschreibt die Situation, ja, und wenn eine Situation noch so unangenehm ist, aber da muss man erstmal drauf kommen, ja, also dann so klar zu sein, da ist die Schwierigkeit eben da, diese Wertschätzung, ja, gegenüber einem Verbrecher auch, oder?
Auch ja, gegen einen Kriminellen.
Ja, wenn ich jetzt ein Therapeut bin, einen Kriminellen habe, ja.
Genau das
Gleiche. Da ist aber diese persönliche Betroffenheit natürlich nicht vorhanden. Da kann ich leicht sagen, ja, oder nicht in dem Maße natürlich, wenn ich nicht selbst Opfer bin. Aber es ist sehr gutes, insofern finde ich das gut, weil eben diese persönliche Betroffenheit da sehr klar zum Ausdruck kommt. Vielleicht noch zum Schluss, bleiben wir beim Unternehmen. Wertschätzende Gesprächsführung, sagen wir mal, da steht ein großes Geschäft an und wir haben zum Beispiel ein Aktienunternehmen, da sind Eigner, da sind Aktionäre, das ist ein Aufsichtsrat und Sie als Vorstandsvorsitzender sagen, nee, hier ist alles schon unterschrieben, so dieser Vertrag beim Autokauf mit dem Bürgermeister, der da zerrissen wird. Vielleicht können wir da gerade nochmal was anreißen. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, dass so eine Entscheidung dann zu verargumentieren, ja. Ich meine, wenn es für mir klar ist, ist ja schön und gut, oder selbst wenn es der Autoverkäufer ist, der hat den Chef, der kriegt das mit und wenn wir es nur mal kleiner eben beim Autoverkäufer lassen, vielleicht können Sie da was zu sagen, wie verargumentiere ich das jetzt meinem Chef oder meinem Abteilungsleiter, meinem Geschäftsbereichsleiter, meinem Unternehmenschef, den Eignern?
Es kommt erstmal darauf an, Sie sagen verargumentieren. Will denn die andere Seite überhaupt im Moment Argumente hören?
Also auch gleich wertschätzend.
Kann ich mir schenken, wenn der andere, ich erinnere mich...
Wer argumentiert, verliert.
Ja, wir mussten einen Mitarbeiter entlassen, ich wurde hinzugerufen als Mediator. Nach 25 Jahren Betriebszugehörigkeit, Sie können sich ja vorstellen, wie teuer das wird, einen Abteilungsleiter zu entlassen mit 50. Aber er musste entlassen werden. Es waren aus seiner Abteilung schon zu viele Kündigungen, seinetwegen. Und der Chef hat irgendwann erkannt, das wird zu teuer. Er hat ihm die Entlassungsgründe genannt, wurde die Entlassung mitgeteilt und dann sagte er, ja, aber warum ich? Jetzt hat der Vorgesetzte etwas Wichtiges, hat mir vorher gesagt, Sie möchten gern, dass ich Ihnen das erkläre. Nee, nicht. Er hat das Warum umformuliert, denn Sie möchten gern eine Erklärung. Jetzt kam das Wundersame. Der zu kündigende Mitarbeiter denkt kurz nach und sagt, nee, ändern tut es ja doch nichts. Und da sagte der Chef sehr richtig, ja, ändern tut das nicht. Ich kann es erklären, aber die Erklärung ändert nicht die Kündigung in eine Nichtkündigung. Mhm. Daraufhin hat der Mitarbeiter gesagt, dann will ich es auch nicht wissen. Das war für mich ein sehr denkwürdiges Beispiel, sehr extrem. Menschen wollen oftmals gar keine Erklärung haben. Also ihr Satz verargumentieren hilft nur, wenn der andere überhaupt fragt, erklär es mir. Das ist aber ganz selten.
Das ist auch ein wunderbarer Schluss.
Genau.
Wunderbar. Ja. Vielen Dank, Herr Weißbach.